Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Perfektionismus ist nicht das, was ich mag, unbedingt. Ja? Ein Mensch, wissen Sie, perfekt weiß man doch immer gar nicht.
Perfektion war nicht so ihre Sache, aber dafür gehörte Hannelore Hoger zu den authentischsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Sie war nicht nur die Mutter aller Kommissarinnen, sie war eine Type. Sie sang, wie wir gerade gehört haben, sie führte sogar Regie, sie malte auch und um ihr Geburtsdatum hat sie zeitlebens eine Art Rätselspiel veranstaltet. Wir sprechen gleich über ihr Leben, das mit der Rolle der Kommissarin Bella Block, für die sie bekannt wurde, nicht annähernd beschrieben wäre. Außerdem der Rückblick auf das Theaterjahr 2024 und eine kleine Aufarbeitung des Falls Thilo Mischke von allen Seiten betrachtet. Der neue TTT-Moderator steht massiv in der Kritik, die ARD prüft. Die meisten Menschen kannten und liebten Hannelore Hoger als ZDF-Kommissarin Bella Block und als Privatdetektivin Charlotte Burg in einer anderen Krimiserie bei Sat.1, Die Drei. Doch davor gehörte sie zu jenen Künstlerinnen, die das große deutsche Theaterwunder der 70er und 80er Jahre mitgeprägt hatten. Der Ulmer Intendant Kurt Hübner nahm Hannelore Hoger von Ulm mit nach Bremen und am Theater Bochum und mit Peter Zadek hatte sie Teil am auch gesellschaftsrelevant anderen Umgang mit Theaterhierarchien. Irgendwann landete sie höchst erfolgreich beim Krimi, hat über 23 Jahre fürs ZDF ermittelt und gefragt, ob es davon, nämlich vom Krimi im deutschen Fernsehen, nicht viel zu viele gäbe, sagte sie vor knapp 10 Jahren.
Ich glaube, dass es eine natürliche Neugierde gibt von Menschen. Neugierde ist etwas, was fast alle Menschen haben. Wir sind neugierig, schon als Kinder. Alles, was neu ist, gucken wir uns an. Und wir brauchen Futter für unser Gehirn und für unsere Gefühle und für die grauen Zellen und so weiter. Und etwas am Krimi, das ist ja ein Genre, wo man eigentlich alles erzählen kann. Die Frage ist nicht was, sondern wie man etwas erzählt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man erfährt, warum einer seine Tat gemacht hat und warum er sie so gemacht hat, wie er sie gemacht hat. Weil wir Menschen sind ganz, ganz komplizierte Wesen.
Über die Hoger kann ich jetzt mit dem Filmkritiker Daniel Kotenschulte sprechen. Sie konnte ja nämlich auch eine Diva sein. Hier äußert sie sich extrem klug über ihr Fach. Herr Kotenschulte, haben wir Sie bei Ihrer Arbeit fürs Fernsehen eigentlich unterschätzt?
Ich glaube, sie war nie zu unterschätzen, weil sie aus allem immer das Beste gemacht hat und noch ein bisschen mehr. Also diese Trennung zwischen Hoch- und Trivialkultur, die wir immer gerne haben, wenn wir zwischen dem neuen deutschen Kino und der Unterhaltung unterscheiden, die haben natürlich die großen Regisseure, mit denen sie gearbeitet hat, eh nicht gemacht. Edgar Reitz, Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, die wussten ganz genau, sind am besten dran mit so Schauspielerinnen, die schon das Boulevardtheater kennengelernt haben. Denn ihr Vater Leo war ja ewig Inspizient am Ohnsorgtheater in Hamburg und hat sie auch schon als Teenagerin auf die Bühne gestellt. Nein, also wenn man sie in ihren frühen Filmen sieht, bei Alexander Kluge, da gibt es den Film Die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos, da ist sie eine Artistin, die aber gleichzeitig den Zirkus in so ein sozialistisches Kollektiv umwandeln möchte. Also es ist immer beides.
Mhm. Sie haben erzählt, dass Hannelore Hoger praktisch im Ohnsorgtheater aufgewachsen ist, neben dem Feuerwehrmann, wie sie gesagt hat. Wie hat das sie geprägt und ihr Spiel?
Ja, ich glaube, wenn der Vater der Inspizient ist, ja, das ist sowas wie das Mädchen für alles, dann ist man immer mit allen involviert und gleichzeitig aber auf einem ganz unteren, unarroganten Level. Und ich glaube, das hat sehr gut zu ihr gepasst. Und wenn wir sie dann später in all ihren anderen Rollen sehen, also auch in Bella Block, dann ist sie ja gleichzeitig bodenständig und intellektuell. Ja, sie kann sich mit ihrem Freund, diesem Professor, auf Augenhöhe unterhalten und auch im Leben, also wenn man sie in Interviews hört, hat sie immer den Journalisten irgendwie Antworten gegeben, die entwaffnet haben. Zum Beispiel, wenn man sie gefragt hat, diese gefährliche Szene, wie haben sie das bloß ausgehalten da in der Badewanne, wo man sie umbringen wollte? Dann sagt sie so wie, ja, das war warmes Wasser, was glauben Sie denn, dass wir schlecht behandelt werden als Schauspielerin? Das war mit so einer leichten, dievenhaften Lässigkeit, das war sie.
Also die Karriere war steil, weil sie gleich wichtige Regisseure erwischte. Peter Zadek zum Beispiel war ja einer der berühmtesten seiner Zunft. Wir dürfen aber dieses eine wichtige Kapitel nicht auslassen, denn sie kam unter anderem auch zum doch eher intellektuellen jungen deutschen Film. Genau. Alexander Kluge hatten Sie erwähnt.
Richtig, eine ganz wichtige Rolle war bei Edgar Reitz in der zweiten Heimat. Da spielt sie so eine kunstsinnige Verlegerin, die gerne sich umgibt mit den jungen Talenten. Da hat sie den sogenannten Fuchsbau, das ist so eine Villa, wo die ein- und ausgehen. Das ist ja autobiografisch inspiriert von Edgar Reitz' eigener Jugend. Also auch das ist wieder so eine Rolle, wo sie eigentlich so eine Großbürgerlichkeit hat, aber auch wieder ganz, ganz nah unten auf Augenhöhe sein möchte. Und mit diesem Konflikt hat es immer sehr positiv gespielt. Ich habe sie noch vor 2016 war das, glaube ich, mit Alexander Kluge auf der Bühne gesehen, in so einer Live-Kabarett-Show. Ja, Kluge ist jetzt auch schon 92 und da ging es um King Kong und die Macht der Gefühle bei King Kong, also wie so ein Wesen alles kaputt macht, weil es so verliebt ist. Und sie hat da so die Rolle gespielt, die sie mal bei Kluge gespielt hat, die Patriotin hieß das damals, so eine Lehrerin, die die deutsche Geschichte erforscht, weil sie den offiziellen Geschichtsschreibungen misstraut.
Und wie passt das jetzt alles zusammen? Wie war sie denn Ihrer Meinung nach selbst?
Ja, das hat sie immer sehr geheimnisvoll dargestellt. Das würde niemand was angehen, inklusive des Alters. Aber ehrlich gesagt, es addiert sich ja alles zu einem Bild. Und ohne diese Menschlichkeit, die sie ausgestrahlt hat und in ihre Rollen eingebracht hat, gäbe es die auch nicht in diesen Rollen, wie wir sie kennen. Ich finde sie, glaube ich, ein bisschen wie Angela Merkel auf eine gewisse Art. Ja, also eine Form von natürlicher Autorität, die kein bisschen von oben herab ist, sondern immer die Leute versteht.
Herzlichen Dank, Daniel Kotenschulte. Vielen Dank für diese Würdigung der großen Krimi-Dame Hannelore Hoger, die im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Dafür können wir aber hier nicht garantieren für das genaue Alter. Wenn wir zurückblicken auf das Theaterjahr, dann können wir normalerweise aus dem Vollen schöpfen. Neue Stücke oder alte Klassiker, die zu Highlights des Spielplans werden. Ein treues Publikum, das sich bewegen, anregen oder aufregen lassen möchte vom Was wäre, wenn auf der Bühne. Und selbst der Ärger über einen komplett misslungenen Abend ist Anlass, um die eigenen Kriterien zu schärfen oder sich zu fragen, ob man jetzt vielleicht doch langsam alt wird. Doch in diesem Jahr werden diese Fragen ungewollt überlagert von einer Schockwelle, die fast alle Kultureinrichtungen erreicht hat, von Berlin über Köln bis München und in die Provinz. Schließungen, Insolvenzen, Kürzungen ganzer Sparten oder Programme sind bereits im Gespräch. Meine Kollegin Maya Elmenreich war dazu mit unserem Theaterkritiker Michael Lages im Gespräch und hat ihn gefragt, was das für die Theater bedeutet.
Naja, also für viele Theater bedeutet es Reduzierung von Angebot, also von Inszenierungen, damit natürlich logischerweise in der Konsequenz auch Reduzierung von Einnahmen danach. Aber was mich viel mehr beunruhigt als diese praktischen Kürzungsmaßnahmen, ist eine Denke, die sich wieder breit macht und die eigentlich, ich hatte immer gehofft, die sei überwunden. Also das ist so deutlich geworden in dem Moment, als der Berliner regierende Bürgermeister Wegner diese Kassenangestellte im Supermarkt ins Spiel brachte, weil die gehe ja eh nicht ins Theater, aber die sei gezwungen, per Steuer das Theater zu finanzieren. Das ist genau der Rückfall in dieses Denken, dass Theater und Kultur generell keine öffentliche Aufgabe ist, keine, die wie Steuern sozusagen von allen getragen werden muss, damit immer mehr und manchmal auch immer weniger davon profitieren. Das war eigentlich irgendwann mal aus der Welt, dieses Denken. Und ich habe den Eindruck, es ist bei vielen, die gerade mit großer Lust über Kürzungen auch reden, im Hinterkopf immer vorhanden.
Und wozu führt das jetzt? Sie haben gerade gesagt, viel mehr beunruhigt Sie das. Befinden Sie sich jetzt auch im Krisenmodus und schauen eigentlich negativ und angstvoll auf das Theaterjahr 2025?
Erstaunlicherweise ich eher nicht. Und das hat relativ einfache Gründe. Ich sehe halt so verdammt viel gutes Theater. Und ich will einfach nur mal ganz schnell und hintereinander 5 Beispiele wegsagen, von denen ich sage, das sind herausragende Theaterarbeiten, die man auch in, was weiß ich, 4, 5 Jahren noch mit Genuss sehen wird. Das ist Federico Garcia Lorcas Bernarda Albas Haus von Katie Mitchell in Hamburg. Das ist ebenfalls in Hamburg Legende. Dieser fabelhafte russische Erinnerungsabend von Kirill Serebrennikov, das ist im kleinen Bamberg eine Uraufführung des Autors Konstantin Küspert, das heißt das Störschwein, die witzigste selbstreferenzielle Theaterarbeit, die ich seit sehr langer Zeit gesehen habe und von der man, glaube ich, noch eine ganze Weile was sehen will. Das ist George Orwells uralte Animal Farm, die in Hannover vom Regisseur Emre Akal total neu gedeutet worden ist. Sowas geht, auch mit so wirklich eingefahrenen Schulstofftexten. Und zum Schluss vielleicht noch ein Klassiker, Shakespeares Timon von Athen von Andreas Kriegenburg in seiner Heimatstadt Magdeburg, etwa der Mitte des Jahres realisiert. Das ist eine Aufführung, die so klasse ist, von der ich persönlich sicher wäre, dass ich sie auch in, was weiß ich, 2, 3 Jahren gerne nochmal sehen würde. Und weil ich das sehe, lasse ich mir eigentlich, ich persönlich, diese Jammerhaltung nicht wirklich einimpfen. Also ich bleibe begeistert und interessiert, weil es so vieles gibt.
Dann gieße ich jetzt doch noch mal ein bisschen Wasser in den Wein. Wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten viel auch über die freie Szene gesprochen. Da gibt es Kürzungen bis zu 50%. Und jetzt hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth argumentiert, die Corona-Unterstützungen waren enorm für die freie Szene. Jetzt in Zeiten schwieriger Haushaltslagen, da könne man sich die einfach nicht mehr leisten. Und trotzdem, es gäbe mehr als vor der Pandemie. Wie sehen Sie die Lage der freien Szene?
Also die Lage der freien Szene ist katastrophisch. Und Frau Roth, das muss ich hier mal in aller Kürze loswerden, ist für mich die allergrößte Enttäuschung der Ampelzeit. Sie bewirbt sich mit dieser Positionierung sozusagen auf die Rolle des ewigen Milchmädchens, weil das ist eine Milchmädchenrechnung. In der Corona-Zeit ist tatsächlich viel Hilfsgeld in die freie Szene wie in die ganze freie Kulturproduktion geflossen. Aber gleichzeitig, wo jetzt natürlich gesagt wird, das wollen wir irgendwann mal wieder zurückfahren. Gleichzeitig sind alle erdenklichen Kostenfaktoren derart gestiegen, dass man mit den Hilfsmaßnahmen der Corona jetzt sozusagen wieder bei Null ist. Und wenn man jetzt von Null auf minus 50 reduziert, ist das natürlich eine grandios rabiate Art und Weise, mit der freien Kultur umzugehen. Da werden Dutzende von wirklich wichtigen, freien, jungen, diversen und sonst wie wichtigen Ensembles werden über die Klippe springen und werden dicht machen. Das ist einfach so. Und wenn das nicht nur im nächsten Jahr, sondern auch im übernächsten Jahr so weitergeht, dann ist wirklich Kahlschlag in der freien Szene. Das darf überhaupt nicht unterschätzt werden.
Dann blicken wir nochmal auf ein ganz großes Haus, die Berliner Volksbühne. Die hat vor ein paar Tagen auch Alarm geschlagen, weil die Kürzungen so gravierend sind, dass man eigentlich alle Extras, Gastensembles, besondere Reihen streichen muss. Und dazu kommt dann eben noch auch mit Bezug auf das, was gekürzt werden muss, hat ja die Interimsleitung des Künstlerduos Vegard Winge und Ida Müller abgesagt. Also es macht den Eindruck, die Berliner Volksbühne kommt überhaupt nicht mehr auf die Beine, zumal sie ja auch so in die Knie gezwungen wurde durch den frühen Tod von René Polesch. Also wie katastrophal ist die Lage an der Berliner Volksbühne?
Ist ein Sonderfall, muss man, glaube ich, sozusagen von ein paar Seiten her begleiten. Nach dem Tod von René Polesch hat sich die Fangemeinde eingerichtet in einer Art lokalen Heldenverehrung, die mir immer von außen betrachtet, ich bin ja nicht so gern und nicht so oft in Berlin, immer etwas merkwürdig vorkam. Das hat die Findung einer neuen Leitung massiv behindert und dass dann diese Idee mit dem Regie-Team Vegard Winge und Ina Müller ins Spiel kam, das war eine so unglaublich idiotische Schnapsidee, von der völlig klar war, dass das nichts werden wird und wenn es was geworden wäre, hätte es niemals funktionieren können. Ich glaube, sie ist nur deswegen erfunden worden, damit die beiden in Norwegen sagen können, och, mit dem gekürzten Kulturetat, da wollen wir und können wir gar nicht. Und das ist auch völlig richtig und es ist auch gut, dass sie nicht kommen. Es muss eine praktische neue Intendanz her, Claudia Bauer beispielsweise wäre eine der Intendantinnen, die dringend an ein solches Haus gehören würden. Und die Art und Weise, wie mit diesem Theater umgegangen wird vom Berliner Senat, ist besonders Schofel. Das ist ja das Stadttheater, ein Theater der Stadt, das ist noch eine alte DDR-Konstruktion. Und da kann die Stadt besonders hart durchgreifen. Und wenn sie 2 Millionen kürzt und alle anderen haben sozusagen ihre Kürzungen schon stark reduziert bekommen, nur die Volksbühne nicht, da beschwert sie sich ganz zu Recht. Sie muss sich aber auch darüber klar werden, dass sie mindestens ein halbes Jahr sozusagen in Polleschstarre verharrt hat, bevor sie zu einer wirklich vernünftigen, neuen und selbst vorgeschlagenen Lösung findet.
Dann lassen Sie uns noch mal den Blick über das ganze Große, über die gesamte Theaterlandschaft schweifen. 2 Dinge fallen ja auf. Es gibt weiterhin viele, viele Romanstoffe auf der Bühne, nicht nur die ganz großen Klassiker, sondern man hat den Eindruck, alles, was auf der Bestsellerliste ist, kommt ratzfatz danach auf die Theaterbühne. Das ist ja das eine. Das andere, es gibt immer noch sehr, sehr viel Diskurstheater, also Klimastücke insbesondere. Ist das wirklich notwendig? Gibt es irgendwie die richtigen guten Geschichten fürs Theater nicht mehr?
Doch, die gibt es schon. Die sind bloß nicht so prominent besetzt. Und ich sage auch mal ganz mutig, die Redaktionen achten nicht immer darauf, dass die guten neuen Stücke sozusagen ins Visier geraten, sondern es ist eigentlich immer noch sehr en vogue, dass man sich diese ewigen Katastrophendramen zur Klimakrise anschaut. Und, das muss ich leider auch sozusagen aus meiner Position sagen, extrem viel Feminismus auf der Theaterbühne, obwohl längst ziemlich viele Frauen in der Regie, sogar eine deutliche Mehrheit, das Heft in der Hand haben und tatsächlich machen, was aus weiblicher Sicht im Theater gemacht werden müsste. Was die Romane betrifft, da haben Sie völlig recht. Was einmal gut verkauft ist, muss dringend auch aufs Theater. Das muss überhaupt nicht sein. Und ja, das Diskurstheater erschöpft sich auch langsam inzwischen. Ich glaube, es gibt eine gewisse Müdigkeit, also jetzt vom Publikum aus betrachtet, eine Müdigkeit, immer wieder zu erklärt bekommen, was wir gerade alles falsch gemacht haben. Selbstverständlich, das ist ja richtig. Die Analysen stimmen ja alle, aber es hat so wenig praktischen Nutzwert. Und ich freue mich dann immer, wenn es tatsächlich entweder einen Umgang mit Klassikern gibt, wie ich sie gerade vorhin erwähnt habe, also zum Beispiel Animal Farm, zum Beispiel Shakespeare's Timon, oder eben so ein richtig klasse neues Stück, das ist ein Einzelgänger, wie Küsperts Störschwein, der Name ist schon so toll. Auch eine sehr selbstreferenzielle Arbeit übers Theater, aber sie ist richtig klasse geschrieben. Und das kann man lesen. Und das kann man auch in den vielen Jurys, die darüber entscheiden, welche Stücke gefördert werden, welche Autoren und Autorinnen gefördert werden und welche nicht. Da kann man das auch alles lesen. Jurorinnen und Juroren können sich deutlicher konzentrieren darauf, ob ein Stück verdammt nochmal gut geschrieben ist. Wenn es das nämlich ist, dann funktioniert es meistens auch auf der Bühne. Das ist jedenfalls das, was ich beim Gucken erlebe. Bin da ein bisschen fundamentalistisch. Also ein wirklich gutes Stück ist für mich immer besser und wichtiger als ein gut bearbeiteter Roman und erst recht als das übliche Diskurstheater.
Unser Theaterkritiker Michael Lages im Gespräch mit Maya Elmenreich über ein jenseits des Spardrucks doch ganz beeindruckendes Theaterjahr 2024. Nach 17 Jahren hörte Max Mohr kürzlich als Moderator der ARD-Kultursendung Titelthesen Temperamente auf. Letzteres war er ganz sicher selbst. Knorrig von Statur wie ein gut gealterter Baum, eigenwillig humorbegabt, was er jeweils zum Schluss der Sendung bewies, und präzise politisch im Moderationsstil, was für den Sendeplatz nur angemessen ist. Ein Nachfolger ist zwar schon gefunden, doch dieser Neustart ist kein guter. Thilo Mischke sieht sich Sexismusvorwürfen gegenüber, die teilweise zwar schon älter sind, aber jetzt beginnt das große Rumeiern in Bezug auf die Personalie. Die Botschaft aus dem Redaktionsteam der ARD lautet zurzeit: Wir haben euch gehört, bitte gebt uns Zeit. Stefan Fries aus unserer Medienredaktion hat für und wieder für uns zusammengetragen.
Thilo Mischke hat sich als Journalist durchaus einen Namen gemacht. Nicht im Kulturbereich, worauf er gerade transparent hingewiesen hat, aber als investigativer Reporter, als der in der AfD recherchiert und über Bandengewalt in Schweden berichtet hat, die Opioidkrise und Bundeswehrsoldaten in Mali. Kritik zieht er aber vor allem mit seinem wiederkehrenden Thema Sex auf sich, über das er verschiedene Kolumnen schrieb. Als Buchautor veröffentlichte er im Jahr 2010 einen Reisebericht, der auf einer Wette mit Freunden basierte. Wenn es Mischke gelänge, auf einer Weltreise 80 Frauen zu verführen, zahlen sie ihm den ganzen Trip. Titel des Buchs: In 80 Frauen um die Welt. Vor allem aus diesem Buch zitieren in diesen Tagen die Kritikerinnen und Kritiker Mischkes. Sätze wie diese: Ich wollte Fingerabdrücke nehmen, heimlich Nacktfotos machen, Tonbandaufnahmen vom jeweiligen Sex. Und ich stelle mir vor, wie ich diese arrogante Frau über einen Küchentisch werfe. Für Irritation sorgen auch Aussagen wie die in einem Podcast 2019. Zitat: Frauen wurden hart wegvergewaltigt in der Urmenschenzeit und überlebt haben die, die den Gendefekt hatten, meine Vagina wird feucht, weil sie eben keine inneren Verletzungen beim Geschlechtsverkehr bekommen haben. Zitat Ende. In Mischkes Werk finden sich noch viele weitere Äußerungen dieser Art, die im Netz zusammengetragen wurden. All das spricht tatsächlich nicht gerade für die Moderation des wichtigsten Kulturmagazins im Ersten. Auch wenn Thilo Mischke und die ARD darauf verweisen, dass er sich längst von vielen Äußerungen distanziert und dafür um Entschuldigung gebeten habe. So sagte Mischke tatsächlich 2021 in einem Podcast, er schäme sich ein bisschen für Stil und Ansichten, könne aus dem Buch nicht mehr öffentlich vorlesen. Er habe sich schon seit vielen Jahren von der Buchveröffentlichung distanziert und auch eine Neuauflage verhindert. In dem Podcast findet sich auch eine indirekte Entschuldigung bei allen Personen, die durch solche Bücher verletzt wurden. Es gibt aber auch Relativierungen, etwa, dass nur der Titel des Buchs »In 80 Frauen um die Welt« ein Fehler gewesen sei, das Buch selbst aber nicht. Das macht es schwer, ihm seine Distanzierung abzunehmen, zumal er sie heute nicht wiederholen will. Auch die ARD-Programmdirektion hält das bisher nicht für nötig. Damit aber werden beide der Kritik nicht gerecht. Wer sich zuvor schon von etwas distanziert und dafür entschuldigt hat, könnte das leicht nochmal tun, um der Welle zu begegnen. Wer aber wie die ARD nicht in der Lage ist, einerseits fundiert zu begründen, warum ein Bewerber der Richtige für den Job ist und ihn andererseits nicht inhaltlich gegen Kritik verteidigt, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Zumal die bisherige Strategie erkennbar nicht funktioniert. Erst hat die TTT-Redaktion bei Instagram die Vorwürfe zurückgewiesen, über Weihnachten dann aber angekündigt, sie zu prüfen. Mischke schrieb dem Deutschlandfunk in einer Stellungnahme, viele der Vorwürfe hätten nichts mit sachlicher Kritik zu tun, sondern seien im überwiegenden Fall diffamierend und versuchter Rufmord. Diffamierend sind zwar viele der Vorwürfe nicht, sondern gut belegt. Das mag nicht die Intention jedes einzelnen Kritikers und jeder einzelnen Kritikerin sein, aber die Wucht der Anschuldigungen und immer neuen Beweise wirkt so. Auch deshalb, weil weder Thilo Mischke noch die ARD ihnen begegnen, um sie zu stoppen.
Stefan Fries mit Einschätzungen zur Causa Mischke, der das Kulturmagazin Titelthesentemperamente moderieren sollte und das jetzt möglicherweise doch nicht tut. Die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt beginnen mit Reaktionen auf den Tod der Schauspielerin Hannelore Hoger.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth würdigte Hoger als, Zitat, intelligente und leidenschaftliche Person, deren Schauspiel und Wandlungsfähigkeit beeindruckend war. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster sagte, Hannelore Hoger war der Inbegriff einer großen Schauspielerin, erhob ihr psychologisch feinfühliges Spiel und ihre Leidenschaft für die unbedingte Freiheit hervor. Und ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke ergänzte, sie konnte alles erzählen, das Warme wie das Kalte. An den letzten Tagen des Jahres wird ja gerne und auch in dieser Sendung auf das Jahr zurückgeblickt. Die Schriftstellerin Eva Menasse hat auf die Frage, was für sie eines der schlimmsten Ereignisse 2024 war, heute im Deutschlandfunk Kultur gesagt.
Ich fand die Woche, die dem Wahlsieg von Donald Trump gefolgt ist, wirklich krass. Das war eine der krassesten Wochen, an die ich mich erinnern kann. Einen Tag später bricht hier die Bundesregierung auseinander. Gleichzeitig beschließt der Bundestag nochmal eben schnell eine Resolution zum Schutz jüdischen Lebens, die ich für falsch, verfehlt, übereilt und nur rein symbolpolitisch halte, die dem kulturellen Leben dieses Landes großen Schaden zufügen wird. Und das kam sozusagen alles hintereinander und man fühlte sich wie in so einem Vollwaschgang. Und das war wie so ein Kulminationspunkt dessen, was sowieso dieses Gefühl ist, der totalen Beschleunigung und der totalen Extremisierung.
So Eva Menasse heute im Deutschlandfunk Kultur im Rückblick auf das Jahr 2024. 36 Jahre lang waren die satanischen Verse des Schriftstellers Salman Rushdie in Indien verboten, also in dem Land, in dem Rushdie, der 2022 ein Attentat überlebte, geboren wurde. Wie der britische Guardian schreibt, hat der oberste Gerichtshof in Neu-Delhi dieses Verbot schon im November aufgehoben. Dem vorausgegangen war die Klage eines Mannes, der Einsicht in die Verbotsbescheide von 1988 haben wollte und weil die nicht mehr zu finden waren, kam das Gericht zu dem Schluss, dass das Verbot gar nicht existiert. Nun können die Menschen in Indien die satanischen Verse, die Lebensgeschichte des Propheten Mohammed, wieder kaufen, die Buchhandlungen melden. Der Verkauf laufe sehr gut. Stille Nacht, das galt zumindest gestern nicht für die thüringische Stadt Weimar. Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages ist das Listhaus in Weimar, das direkt am Park an der Ilm liegt, beschmiert worden. 8 Meter lang und 2 Meter hoch ist das Graffito, das unbekannte Täter auf die Hauswand gesprüht haben. Der Komponist Franz Liszt hatte hier fast 20 Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 1886 gelebt. Heute ist dort ein Museum eingerichtet, das zur Klassikstiftung Weimar gehört. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 1000 Euro.
Danke, Anja Reinhardt. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend alles Neue zur Entscheidung des Bundespräsidenten, den Bundestag aufzulösen oder zum Flugzeugabsturz nach russischem Beschuss. Das jedenfalls ist nach wie vor die These Nummer 1 zu dem Unglück. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen angenehmen Abend.